They're still. Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zu einer Fireside des Bildungswesens der Kirche für die jungen Erwachsenen willkommen. Wir sind heute Abend im Marriott Center sowie in Pfahlzentren und Institutsgebäuden in verschiedenen Ländern zusammengekommen. Ich bin Kent Brown, Präsident des Brigham Young Universität Pfalz 13. Wir heißen Elder Earl C. Tingey von der Präsidentschaft der 70er willkommen und freuen uns, dass seine Frau Joanne ihn heute Abend begleitet. Elder Tingey wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir danken auch Elder Cecil O. Samuelson Jr. vom ersten Kollegium der 70er und Präsident der Brigham Young Universität und seiner Frau Sharon, Elder Russell T. Osgathorpe für die Pfähle an der BYU zuständige Gebiet 70er und seine Frau Lola, W. Wolf Kerr, Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche und seine Frau Janelle, Gary K. Moore, Administrator für Religionsunterricht und für Grund- und weiterführende Schulen und seine Frau Lanell, Roger G. Christensen, Sekretär des Bildungswesens und Treuhänderausschusses, sowie Administrator des Bildungswesens der Kirche und seiner Frau Christine für ihren Besuch. Außerdem freuen wir uns, auf dem Podium weitere CES-Administratoren sowie Präsidenten der Studentenpfähle an der BYU und am Orem College mit ihren Frauen sowie auch meine Frau Gail begrüßen zu können. Diese Fireside wird über Satellit und Internet an junge Erwachsene in Nordamerika und in vielen weiteren Teilen der Welt übertragen und für diese Sendung sowie für den späteren Vertrieb in mehrere Sprachen übersetzt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am Sonntag, dem 2. März 2008, Schwester Julie B. Beck, die Präsidentin der FAV, bei der CES-Fireside sprechen wird. Wir haben soeben Rachel Hawkins an der Orgel gehört. Sie begleitet uns nun beim Gesang und wird auch zum Schluss der Versammlung spielen. Wir singen jetzt gemeinsam unter der Leitung von Jessica Fallon das Lied »Wo die Liebe wohnt«, Nummer 198 im Deutschen Gesangbuch. Danach spricht Vicky Scott das Anfangsgebet. Nach dem Gebet singt ein gemeinsamer Chor von dem Institut in Salt Lake und von den Pfählen Jesus, wenn ich nur denk an dich. Geleitet wird er von Stephen P. Schenk und begleitet von Sarah Thorup.
Our dear, kind, eternal, heavenly Father,
unser lieber, gütiger, ewiger Vater im Himmel, wir sind so dankbar für die Möglichkeit, die wir haben, hier als junge, alleinstehende Erwachsene zusammenzukommen und die Worte deines Dieners, Elder Tengi, zu hören. Wir sind dankbar für die Segnung, die du uns gegeben hast, für dein Evangelium, das den Segen, den es für unser Leben darstellt. Wir möchten dich jetzt bitten, Elder Tengi besonders zu bitten, dass er deinen Geist bei sich hat, dass er uns das sagen kann, was du möchtest, und dass unser Herz offen sein kann, dass wir es empfangen können. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Nach Elder Tingis Worten singt der Chor Herr und Gott der Himmelsheere. Die Leitung hat Richard T. Decker, die Begleitung übernimmt Amy Carruth. Das Schlussgebet spricht dann Lamoni Limhun. Ich freue mich, Ihnen nun den heutigen Sprecher vorstellen zu dürfen. Ich bin Elder Earl C. Tingi und seine Frau Joanne erstmals vor etwa 13 Jahren am Ende eines anstrengenden Auftrags in Afrika begegnet. Ich war beeindruckt von ihrer großen Energie und ihrer tiefen Geistigkeit. Elder Tingi wurde am 5. Dezember 1990 zu einem Mitglied des ersten Kollegiums der 70er der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ernannt. Derzeit gehört er der Präsidentschaft der 70er an. Er war zuvor Präsident des Gebietes Utah Süd und Ratgeber im Gebiet Afrika. Elder Tingey war stets ein aktives Mitglied der Gesellschaft. So war er unter anderem im Großraum Salt Lake Präsident der amerikanischen Pfadfinder, von denen er mit dem angesehenen Silbernen Biber ausgezeichnet wurde. Elder Tingey wurde in Bountiful in Utah geboren. Er schloss sein Jurastudium an der University of Utah mit einem Doktortitel ab und erwarb später noch an der Universität New York den Magisterabschluss in Unternehmensrecht. 3 Jahre lang gehörte er dem Wehrdisziplinarausschuss der US-Armee im Rang eines Hauptmanns an. Über 25 Jahre arbeitete er als Anwalt führender Firmen in New York und später in seiner Heimat Utah. In der Kirche war er unter anderem Bischof, Präsident der Australien-Mission Sydney und Regionalrepräsentant. Mit seiner Frau Joanne Wells hat er 4 Kinder, die bereits verheiratet sind. Außerdem haben sich bislang 21 Enkelkinder eingestellt. Elder Tingey.
Meine lieben jungen Freunde, meine Frau und ich freuen uns, dass wir die Ehre haben, heute Abend bei Ihnen zu sein. Vor meinem geistigen Auge kann ich Sie an vielen Orten rund um die Welt sehen, während diese Fireside über das Satellitensystem der Kirche in 32 Sprachen übertragen wird. Ich bete vertrauensvoll darum, dass Sie, wo auch immer Sie sich befinden, den Geist verspüren und meine Botschaft verstehen. Ich gehe davon aus, dass mir heute in erster Linie junge, alleinstehende Erwachsene in unterschiedlichen Lebensumständen zuhören. Viele von Ihnen haben gerade die Schule abgeschlossen, andere sind etwas älter und haben schon einige Jahre an der Universität oder einer anderen Hochschule studiert. Viele von Ihnen arbeiten oder gehen einer Berufsausbildung nach und eignen sich Fertigkeiten an, die Sie brauchen werden, um für sich und eine Familie zu sorgen. Natürlich haben viele von Ihnen auch eine Mission erfüllt und freuen sich auf den nächsten Lebensabschnitt, über den wir heute sprechen werden. Ich bin sehr dankbar, dass Sie alle, die Sie sich in den unterschiedlichsten Lebensumständen befinden, heute zusammengekommen sind. So können wir etwas Zeit zusammen verbringen und den guten Geist spüren, der uns in dieser Kirche überall verbindet. Meine Ansprache trägt den Titel »Die einfachen Wahrheiten des Himmels«, das Muster des Herrn. Der erste Teil des Titels ist einer bemerkenswerten Rede entnommen, die der Prophet Joseph Smith 1844, dem Jahr seines Märtyrertods, anlässlich der Beerdigung eines Mitglieds der Kirche namens King Follett in Nauvoo gehalten hat. Joseph Smith leitete seine Rede folgendermaßen ein: Ich habe nicht die Absicht, mit einem Wortschwall oder schöner Rede oder viel Gelehrsamkeit euren Ohren zu schmeicheln, sondern ich möchte euch mit der einfachen Wahrheit des Himmels erbauen. Der zweite Teil des Titels stammt aus den Heiligen Schriften. Auf das Muster des Herrn wird im Buch Lehre und Bündnisse Bezug genommen. Ich werde euch in allem ein Muster geben, damit ihr nicht getäuscht werdet, denn der Satan geht im Land umher und er geht aus, die Nationen zu täuschen. Ich möchte Ihnen die einfachen Wahrheiten eines Musters vermitteln, das der Herr vor Grundlegung der Welt festgelegt hat und von dem wir erstmals erfahren, wenn wir lesen, wie Adam und Eva in den Garten von Eden gesetzt wurden. Sie sollten sich wünschen, an diesem Muster teilzuhaben. Was dieses Muster, diesen Plan, vor allem kennzeichnet, ist, dass Sie ewige Freude erfahren können. Behalten Sie Nephis Aussage im Kopf. Adam fiel, damit Menschen sein können, und Menschen sind, damit sie Freude haben können. An diesem Muster teilzuhaben, ist die wichtigste Entscheidung, die Sie je treffen werden. Geben Sie Acht, dass Sie es nicht als zu streng ablehnen. Das Muster wurde von vielen Propheten gelehrt. Denken Sie daran, Propheten lieben die Wahrheit und sprechen sie aus. Und sie weichen Wahrheit nicht auf oder passen sie an, um den Menschen das zu sagen, was sie gern hören wollen, was leicht für sie ist. Also geben Sie Acht, dass Sie die Propheten nicht verwerfen, weil Ihre persönlichen Umstände und Ihr Zeitplan zurzeit nicht Ihrem Rat entsprechen. Ich bete darum, dass Sie während meiner Worte Herz und Sinn öffnen für geistige Eindrücke und Inspiration, die Sie bei den wichtigen Entscheidungen, die sich auf Ihr Leben auswirken, leiten. Ich bezeuge, dass ich den Willen des Herrn für seine Kinder ausspreche, besonders für Sie, die jungen, alleinstehenden Erwachsenen der Kirche. Als unser liebevoller himmlischer Vater durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus diese Erde erschuf und ordnete, legte er ein Muster für die Organisation der Familie fest, das noch heute gilt. Lesen wir nun im Buch Mose in der köstlichen Perle und betrachten 10 einfache Wahrheiten des Himmels und besprechen, inwiefern sie für Sie heute ein Muster bilden. Erstens, und ich, der Herr Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, ihn zu bebauen und ihn zu hüten. Wie Sie wissen, schuf Gott den Himmel, die Erde und alle Formen des Lebens und verlieh seinen Kindern Herrschaft über diese Lebewesen. Gott erschuf den schönen Garten von Eden und setzte den Menschen hinein, damit er ihn bebaue und hüte. Anders als Adam zu Beginn, leben wir nicht im Garten von Eden, aber wir können den Teil der Erde, wo wir leben, bebauen und hüten. Wir sollen Freude haben. Daher lautet die erste einfache Wahrheit des Himmels, die ich anführe, dass Gott diese Erde erschuf, damit wir darauf wohnen und sie nutzen. Wir müssen arbeiten. Wir müssen unsere Situation, die der Menschen, die uns umgeben, verbessern. Wir müssen fleißig sein und uns ganz einem sinnvollen Leben widmen, indem wir die Aufgaben erfüllen, die uns der himmlische Vater gegeben hat. Im ewigen Erlösungsplan, den der Vater aufgestellt hat und den Jesus Christus als wichtigster Fürsprecher dieses Plans ausgeführt hat, ist vorgesehen, dass wir zur Erde kommen können, um dort einen physischen Körper zu erlangen und zu beweisen, dass wir bereit sind, die Gebote Gottes zu halten. Jetzt sind wir also hier. Wir leben auf einer schönen Erde. Wir haben die Erkenntnis, die das wiederhergestellte Evangelium uns gibt. Uns steht jede Möglichkeit offen, für die sich der Menschheit je geboten hat. Was fangen wir nun mit diesen Vorzügen an? Zweitens, betrachten wir nun die zweite einfache Wahrheit des Himmels. Ich zitiere nochmals aus dem Buch Mose. Und ich, der Herr Gott, sagte zu meinem einzig Gezeugten, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Darum will ich ihm eine Hilfe machen, ihm ebenbürtig. Hier sehen wir, dass eine der einfachen Wahrheiten des Himmels lautet, dass es nicht gut ist, dass ein Mann oder eine Frau allein ist. Er oder sie soll eine Hilfe haben. Kaum eine einfache Wahrheit des Himmels ist wichtiger für uns als die Erkenntnis, dass wir eine Hilfe haben sollen, der Mann eine Ehefrau und die Frau einen Ehemann. Vielleicht sollten wir den Begriff Hilfe definieren. Man darf nicht missverstehen, was der Herr meinte, als er Adam sagte, er solle eine Hilfe haben. Eine Hilfe ist ein Gefährte, der zu uns passt und uns ebenbürtig ist. Wir gehen Seite an Seite mit einer Hilfe, nicht vor oder hintereinander her. Das führt zu einer absolut gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Ehemann und Ehefrau. Eva sollte Adam ebenbürtig und gleichberechtigt sein, so wie es bei Ehemann und Ehefrau immer der Fall sein soll. Adam befand sich noch im Garten von Eden, als der Herr erklärte, dass Adam eine Hilfe haben solle. Dieser hatte noch nicht von der Frucht des Baumes gegessen, was zur Vertreibung aus dem Garten von Eden führen sollte und schließlich zum physischen Tod. Dementsprechend bekam Adam seine Hilfe für die Ewigkeit. Das war keine lockere Beziehung. Diese Beziehung beruhte auf Bündnissen. Wenn Sie über Ihre Hilfe nachdenken, planen Sie für die Ewigkeit. Planen Sie, in den heiligen Tempel zu gehen. Seien Sie würdig, den Tempel zu betreten. Der Tempel ist der Ort, wo Sie und Ihre Hilfe eine Familie gründen können, die ewig bestehen wird. Soweit es möglich ist, sollen die jungen Männer unter Ihnen eine ehrenhafte Mission erfüllen, bevor sie mit der Wahl ihrer Hilfe zu Ende kommen. Der Missionsdienst wird Sie auf Ihre künftige Rolle als rechtschaffener Ehemann und Vater vorbereiten und Ihnen Ihr Leben lang ein Segen sein. Ihre künftigen Nachkommen werden davon profitieren. Hin und wieder lernen wir Mitglieder kennen, darunter auch junge, alleinstehende Erwachsene, die davon gehört oder es mit angesehen haben, wie eine Tempelehe einer Familie kein Glück brachte und annulliert wurde. Einige dieser Mitglieder haben auch selbst einer solchen Familie angehört. Weil sie sich diesen möglichen Ausgang ersparen möchten und Angst davor haben, einen Fehler zu machen, schrecken einige vor den Pflichten einer Ehe, insbesondere einer Tempelehe, zurück. Heute bitte ich Sie inständig, lassen Sie sich nicht durch die Taten anderer davon abhalten, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen und ewig gültigen Mustern zu folgen. Der Satan, der weder auf Ihr Glück noch Ihren ewigen Fortschritt aus ist, möchte in Ihrem Verstand Angst und Zweifel sehen, um Sie davon zu überzeugen, dass Sie gar nicht erst versuchen sollten, nach einer Hilfe zu suchen, die Ihnen ewige Partnerschaft und Freude bescheren könnte. Brüder und Schwestern, haben Sie Glauben, nicht Angst, und seien Sie würdig, den heiligen Tempel zu betreten. Bitte prägen Sie sich alle fest ein, dass es vom Herrn so vorgesehen ist, dass Sie sich einen Partner suchen. Dafür müssen Sie nach Gelegenheiten Ausschau halten, Zeit mit Angehörigen des anderen Geschlechts zu verbringen, die Ihre Wertvorstellungen, die auf dem Evangelium beruhen, teilen. Deshalb bitten wir Sie, nicht nur in der Kirche aktiv zu sein, sondern sich an allem zu beteiligen, was die Kirche anbietet, damit Sie sich entfalten können und unter Leute kommen. Das Institut ist eine großartige Einrichtung, wo Sie sich treffen, einander kennenlernen und Führungseigenschaften und Talente üben können. Dabei können Sie diejenigen in Ihrem Umfeld entdecken, die als Hilfe eine Ergänzung für Sie sein könnten. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich wünschen zu heiraten, aber nicht die Gelegenheit dazu haben. Wir empfinden tiefes Mitgefühl für die vielen treuen, jungen, alleinstehenden Erwachsenen unter Ihnen, die in dieser Situation sind. Ich kenne eine glaubenstreue Familie in der Kirche mit mehreren Söhnen, die einmal in dieser Situation gesteckt haben. Die Eltern und die Söhne beschlossen, noch viel öfter in den Tempel zu gehen und den Herrn immer wieder mit diesem Thema zu behelligen. Reicher Segen war die Folge, Partnerinnen wurden gefunden und Tempelehen kamen zustande. Tun Sie alles, was Sie können, um sich die Hilfe des Herrn in dieser Sache zu verdienen. Seien Sie geduldig, vertrauen Sie auf den Herrn. Die Segnungen werden sich letztlich einstellen. Vergessen Sie nicht, es ist eine einfache Wahrheit des Himmels, dass Sie auf Ihrer ewigen Reise nicht allein sein sollen. Sie sollen sich einen rechtschaffenen Partner suchen und mit großem Glauben vorangehen, damit Sie zu der vom himmlischen Vater bestimmten Zeit Ihre ewige Bestimmung erfüllen können, so wie er es für Sie vorgesehen hat. Drittens, später im selben Kapitel des Buches Mose gestaltet der Herr Eva. Er sagt danach, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau festhalten, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist die dritte einfache Wahrheit des Himmels, die ich anführe. Ein Mann soll seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau festhalten. Die beiden sollen ein Fleisch sein. Genauso könnten wir wohl sagen, dass eine Frau ihren Vater und ihre Mutter verlassen und ihren Mann festhalten soll. Dass man als Mann und Frau aneinander festhält, führt in den meisten Fällen dazu, dass man in materieller Hinsicht die Sicherheit, die einem die Eltern bieten und die Abhängigkeit von ihnen, hinter sich lässt. Allerdings schmälert diese Veränderung, diese neue Beziehung, die feste, enge und durch nichts zu erschütternde Bindung an einen Ehepartner, nicht die ewige Liebe und Achtung, die man den Eltern entgegenbringt. Diese einfache Wahrheit des Himmels ist durch nichts zu ersetzen. In den Offenbarungen ist von einer Beziehung zwischen Mann und Frau die Rede. Wenn man diese einfache Wahrheit versteht, beseitigt das jegliche Verwirrung in Bezug auf alles, was manchmal unpassend als alternativer Lebensstil bezeichnet wird. All das ist das Werk des Satans. Bitte, halten Sie sich vor Augen, wie wichtig diese einfache Wahrheit des Himmels ist. Mann und Frau sollen aneinander festhalten. Mit anderen Worten, sie sollen die gegenseitige Bindung in geistiger, seelischer und körperlicher Hinsicht treu aufrechterhalten. Wie ich schon erwähnte, ist diese Beziehung dank einer herrlichen Verordnung, nämlich der zelestialen Ehe, die in unseren Tempeln geschlossen wird, richtig und angemessen. Wenn Sie im Bund geboren sind oder im Tempel an Ihre Eltern gesiegelt wurden, werden die Bande, die Sie an Ihre Eltern binden, nur ein wenig neu geknüpft, damit Sie und Ihre Hilfe als Mann und Frau aneinander gesiegelt werden können. Dadurch wird die Siegelung an Ihre Eltern gefestigt, denn nachdem sie an ihre Hilfe gesiegelt wurden, erstreckt sie sich über sie als Bindeglied auf ihre Kinder und künftige Generationen. Ich kenne keine größere Entscheidung, die sie treffen werden, als die Wahl eines Partners. Eine Frau für den Mann und ein Mann für die Frau, damit sie durch die Siegelung im Tempel in den Augen des Herrn ein Fleisch werden. Es ist das Muster des Herrn, dass Mann und Frau heiraten und aneinander festhalten. Jedes andere Muster stammt nicht vom Herrn. Viertens, einen wunderbaren Grundsatz, den unser liebevoller himmlischer Vater uns gegeben hat, möchte ich als die vierte einfache Wahrheit des Himmels anführen. Ich spreche von der Entscheidungsfreiheit. Wir lesen weiter im Buch Mose, doch du magst dich selbst entscheiden, denn das ist dir gewährt. Jeder von uns besitzt Entscheidungsfreiheit. Der Herr wird uns nicht zu Entscheidungen zwingen, die diese Freiheit verletzen. Allerdings müssen wir willens sein, die Verantwortung zu übernehmen, die daraus erwächst, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben. Denken Sie daran, der Satan wollte alle zwingen, ihm nachzufolgen. Dieses Muster wurde vom himmlischen Vater abgelehnt. Der Satan lehnte sich daraufhin auf und trachtete danach, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten. Dank dem Plan unseres himmlischen Vaters besitzen wir jedoch Entscheidungsfreiheit. Unter anderem wenden wir sie an, wenn wir einen Partner suchen und auswählen. Wie wir wissen, ist in unserer Gesellschaft üblich, dass der Mann die Initiative ergreift und Gelegenheiten für zwischenmenschliche Kontakte schafft. Ich möchte allen jungen Männern, ja, allen Männern, die mich jetzt hören können, sagen, dass sie die Pflicht haben, die Initiative zu ergreifen. Schieben Sie das nicht auf. Eine verpasste Gelegenheit ist etwas anderes als eine vergeudete Gelegenheit. Verschwenden Sie keine Zeit, zögern Sie nicht, wenn sich Ihnen Gelegenheiten zur Partnerwahl bieten. Die neuzeitlichen Propheten haben vieles gesagt, was sie dazu ermuntern sollte, einen Partner zu suchen. Ich richte meine Worte insbesondere an zurückgekehrte Missionare und diejenigen, deren Ausbildung schon fortgeschritten ist und die reif genug sind, die Pflichten eines Erwachsenen zu übernehmen, wozu auch die Pflicht gehört, zu heiraten. Dabei ist mir sehr wohl bewusst, dass einige von Ihnen in vergangenen Beziehungen Enttäuschung erlebt haben mögen. Was richtig zu sein schien, ging nicht gut aus, und Sie müssen wieder von vorn anfangen. Das könnte man als Fehlstart bezeichnen. Die meisten jungen alleinstehenden Erwachsenen machen diese Erfahrung. Gründe dafür gibt es viele. Unterschiedliche Ziele, eine unausgewogene Beziehung, noch nicht reif genug und nicht bereit für die Ehe. Es fühlt es sich einfach nicht richtig an. Verlieren Sie nicht den Mut. Sie arbeiten auf Entscheidungen hin, die sich auf die Ewigkeit auswirken. Geben Sie gut Acht, beten Sie viel, aber seien Sie auch entschlossen in Ihrem Wunsch, Ihre Entscheidungsfreiheit dahingehend auszuüben, die richtige Hilfe zu finden und auszuwählen. Ich möchte kurz auf ein sehr heikles Thema eingehen, das sich oft auf die Entscheidungsfreiheit auswirkt. Möglicherweise beschäftigt dieses Thema Ihre Eltern und Führer sehr, aber Sie wissen nicht, wie Sie darauf ansprechen sollen. Es geht um die äußere Erscheinung. Wie die Entscheidungsfreiheit ausgeübt wird, wird manchmal durch das äußere Erscheinungsbild beeinflusst, sowohl ihrem eigenen als auch das anderer. Es kommt vor, dass aufgrund eines ersten Eindrucks schwierig ist, jemanden so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Seien Sie bereit, sich mit einem guten Freund zusammenzusetzen und zu fragen, was würdest du mir empfehlen, um meine äußere Erscheinung zu verbessern? Hören Sie genau zu, was er sagt. Seien Sie nicht beleidigt, sondern nehmen Sie sich den Rat zu Herzen. Falls erforderlich, arbeiten Sie mit guter Laune an sich selbst, ob das nun bedeutet, dass Sie ein Lächeln aufsetzen, abnehmen oder etwas an Ihrer Frisur, Ihrem Gesamtbild, Ihrer Kleidung, Ihren Umgangsformen, Ihrer Körperhygiene oder sonst etwas ändern. So, jetzt habe ich es gesagt. Sind Sie mir jetzt böse? Denken Sie daran, Ihr Körper ist der Tempel Ihres Geistes. Sorgen Sie dafür, dass er sauber und ordentlich, ansprechend, gesund und rein ist, damit Ihr Geist hindurchscheinen und von allen gesehen werden kann. Natürlich ist uns allen klar, dass nicht jeder in diesem Leben wird heiraten können. Aber heute spreche ich über die Regel und nicht über die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir nach einem Partner trachten sollen, auch wenn es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen wie mangelnder Gelegenheit viele Ausnahmen geben wird. Glücklicherweise besagt der vollständige Evangeliumsplan, wie wir ihn verstehen, dass jemand, der in diesem Leben treu ist, aber keine Möglichkeit zur Heirat hat, die Segnungen, die ihm hier versagt bleiben, später empfangen wird. Für diese Lehre bin ich sehr dankbar. Fünftens, als Adam und Eva den Garten von Eden verließen, gab der Herr ihnen Folgendes mit auf den Weg, was ich als fünfte einfache Wahrheit des Himmels anführe. Ich zitiere erneut aus dem Buch Mose. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn du wirst sicherlich sterben, denn von ihm bist du genommen, denn Staub warst du, und zum Staub musst du zurück. Wir sollen arbeiten, während wir diese Erde bewohnen. Wir sollen uns bereit machen, eigenständig zu sein, und wir sollen willens und fähig sein, für eine Familie zu sorgen. Glücklicherweise haben viele von Ihnen die Möglichkeit, ein Hochschulstudium zu absolvieren. Andere unter Ihnen haben die wunderbare und einmalige Gelegenheit, sich in einer Ausbildung können anzueignen, dass sie in die Lage versetzt, sich eine gute Arbeit zu sichern und für den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sorgen. Damit meine ich den ständigen Ausbildungsfonds. Ich gehöre dem für diesen Fonds zuständigen Ausschuss an, und ich weiß, wie sehr diejenigen von Ihnen davon profitieren, die sich ehrlich bemühen, sich zu verbessern und sich darauf vorzubereiten, einen Partner zu heiraten und in der Kirche rechtschaffene Nachkommen großzuziehen. Ihnen allen sage ich, seien Sie bereit zu arbeiten, und zwar hart zu arbeiten, um für Ihre Familie zu sorgen, während Sie auf dieser Erde leben. Präsident Hinckley hat Sie wiederholt dazu aufgefordert, sich so viel Bildung anzueignen, wie Sie können, damit Sie für Ihre Familie sorgen und in der Kirche dienen können. Sechstens. Meiner Ansicht nach steht die sechste einfache Wahrheit des Himmels, und sie ist nach der Wahrheit, dass man als Mann und Frau aneinander festhalten muss, die wichtigste, in folgender Schriftstelle im Buch Mose. Und Adam erkannte seine Frau, und sie gebar ihm Söhne und Töchter. Und sie fingen an, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Diese einfache Wahrheit des Himmels benennt die Pflicht, Kinder zu bekommen. Diese einfache Wahrheit kommt auf sie zu, aber erst nach der Eheschließung. Bitte nehmen Sie sich von ganzem Herzen fest vor, Vater oder Mutter zu werden, wenn die Zeit dafür da ist. Entwickeln Sie jetzt die Eigenschaften, die Sie brauchen, um den Kindern, die Sie später haben werden, ein liebevoller Vater oder eine liebevolle Mutter zu sein. Bemühen Sie sich, die Geduld und die Fertigkeiten zu erlangen, die man braucht, um Kinder in der Kenntnis des Herrn zu unterweisen und großzuziehen. Die führenden Brüder der Kirche nehmen kein Blatt vor den Mund und raten jungen Ehepaaren, voranzugehen und Kinder zu bekommen. Die Welt meint, es sei unpassend, eine Familie zu gründen, bevor alle zeitlichen Angelegenheiten geregelt sind. Sie meint, man soll das hinausschieben, bis man seine Ausbildung abgeschlossen hat und ein geeignetes Zuhause, Möbel und Annehmlichkeiten hat, bis man eine feste und einträgliche Anstellung hat und bis man sich alles angeschafft hat, was man für Unterhaltungszwecke so braucht und als Komfort betrachtet. Dieses Aufschieben ist weltlicher Natur und es entspringt dem Einfluss des Satans, der die Familie zerstören möchte. Die Propheten lernen, dass wir unter Berücksichtigung unserer Mittel und Umstände, wozu auch die eigene Gesundheit gehört und sonstige Faktoren, die jedes Ehepaar selbst kennt, das Kinderkriegen nicht aufschieben sollen. Gehen Sie diesen Lebensabschnitt gläubig an. Sie können sicher sein, dass der himmlische Vater Ihnen den einzigartigen und besonderen Herausforderungen, die einem als Vater oder Mutter begegnet, beistehen und Sie stützen wird. Es ist nicht nötig, die Gründung einer Familie aufzuschieben, bis Sie all die Annehmlichkeiten besitzen, die Ihre Eltern hatten, als sie bei Ihnen ausgezogen sind. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Eltern Jahre, ja sogar Jahrzehnte gebraucht haben, um Ihr schönes Zuhause und die Möbel anzuschaffen. Sie müssen willens sein, gläubig dort anzufangen, wo Sie stehen, und dann ausbauen, wachsen und sich entwickeln, während Sie Kinder haben. Freuen Sie sich als Ehepaar darauf, gemeinsam zu arbeiten und dafür auch Opfer zu bringen. Geben Sie Acht, dass Sie die Familiengründung nicht hinausschieben, um sich finanziell all die Annehmlichkeiten leisten zu können, die Ihnen letztlich keine ewigen Segnungen einbringen. Wenn Sie sich einmal mit älteren Ehepaaren in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig oder im Freundeskreis unterhalten, werden Sie feststellen, dass die meisten, fast ausnahmslos, nur sehr wenig materiellen Besitz hatten, als sie ihre Ehe begannen und die ersten Kinder bekam, vor allem im Vergleich zu ihrer jetzigen Situation. Meine Frau und ich heirateten und bekamen unser erstes Kind, als ich Jura studierte. Unsere erste Wohnung, eine Kellerwohnung, stellte einen riesigen Schritt nach unten im Vergleich dazu dar, wie wir bei unseren Eltern gewohnt hatten. Unter jeder Tür verliefen oben Heizungsrohre genau auf Höhe meiner Stirn. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich mir auf dem Weg von einem Raum zum nächsten den Kopf angestoßen habe. Meine Frau erinnert sich noch an die abscheuliche Tapete, wie sie sie nannte, die mit großen, roten Hähnen bedruckt war. Wir hatten keine Waschmaschine und wuschen 18 Monate lang in einem Waschsalon. Unsere zweite Wohnung, damals war ich im Militär, war in einem Zweifamilienhaus, in dem es nur ein Bad gab, das sich zwischen den zwei Wohnungen befand. Das Bad hatte zwei Türen, zu jeder Wohnung hin eine. Sie können sich wohl denken, was meine Frau davon hielt. Wir schliefen auf einem Klappbett, das sich zwar leicht verschieben ließ, aber äußerst unbequem war. Unser erster Küchentisch war ein Kartentisch mit ausklappbaren Beinen. In dem Jahr, in dem wir diesen Tisch benutzten, stieß ich häufig versehentlich an ein Bein und der ganze Tisch und alles, was sich darauf befand, krachte auf den Boden. Etliche Jahre, als wir schon vier Kinder hatten, die allesamt jünger als 9 Jahre waren, wohnten wir in einer Wohnung mit nur 2 Schlafzimmern. Ging es bei uns eng zu? Gewiss doch. Dennoch stammen einige der schönsten Familienerinnerungen, auf die wir heute gern zurückblicken, aus dieser Zeit. Wie Sie sehen können, hatten wir in unseren ersten Wohnungen kaum das Allernötigste zum Leben und keinerlei Luxus. Rückblickend wird uns klar, dass das keine Rolle spielte. Wir waren verliebt, wir wollten eine Familie gründen und wir vertrauten einfach auf den Herrn und glaubten daran, dass alles gut gehen würde. Heute, 48 Jahre später, haben wir ein sehr schönes Zuhause mit allem, was wir brauchen und viel Komfort. Wahrscheinlich haben wir sogar mehr als genug. Aber als wir anfingen, hatten wir so wenig. Wir sind heute deshalb glücklicher, weil unsere Liebe durch die manchmal schwierigen Lebensumstände, in denen wir gemeinsam steckten, gewachsen ist und nicht, weil wir mehr weltlichen Besitz erlangt haben. Sie müssen denselben Glauben haben und bereit sein, diesen Lebensabschnitt anzugehen. Seien Sie bereit, dort anzufangen, wo Sie gerade stehen. Wachsen Sie und bauen Sie Ihre Familie voll Liebe und Dankbarkeit für Ihre Segnungen auf. Siebtens, die nächste einfache Wahrheit des Himmels ist das von Adam und Eva vorgegebene Muster, nicht nur Kinder zu haben, sondern eine Nachkommenschaft. Wir lesen, und seit dieser Zeit fingen die Söhne und Töchter Adams an, sich zu je zwei und zwei im Land zu verteilen und das Land zu bebauen und Herden zu hüten, und auch sie zeugten Söhne und Töchter. Wir möchten eine Kirche aufbauen, in der viele Generationen vereint sind. Eine Nachkommenschaft zu haben, also nicht nur Eltern zu sein, sondern auch Großeltern und Urgroßeltern, ist eine der reichen Segnungen, die treue Mitglieder der Kirche erlangen. Wenn die Generalautoritäten beobachten, wie die Kirche in vielen Ländern der Welt wächst und sich entwickelt, ist es mit am befriedigendsten zu sehen, wie dort, wo es die Kirche erst seit wenigen Jahrzehnten gibt, treue Familien leben, die mehrere Generationen umspannen. Wir sehen bereits jetzt Kinder, Enkel, Großeltern und so weiter. So ist es vorgesehen. Das sollen wir uns erarbeiten, wo immer es möglich ist. Eine große, wunderbare Familie, die zum Wachstum und zur Entwicklung der Kirche beiträgt, in welchem Land sie auch leben. Eine wunderbare, sehr anschauliche Schriftstelle finden wir in den Psalmen. Ich möchte das vorlesen. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand des Kriegers, so sind Söhne aus den Jahren der Jugend. Wohl dem Mann, der mit ihnen den Köcher gefüllt hat. Sind Sie bereit, Ihren Kopf etwas anzustrengen und sich vorzustellen, wo Sie in etwa 20 oder 25 Jahren stehen werden oder stehen wollen? Wenn Sie jetzt 20 Jahre alt sind, wie wird dann Ihr Leben aussehen, wenn Sie 40 oder 45 sind? Fast immer, wenn ich jungen alleinstehenden Erwachsenen diese Frage stelle, erklären sie, ihre oberste Priorität sei eine Familie. Materieller Besitz und Annehmlichkeiten sind nur selten im Blickpunkt. Von einer liebevollen Familie umgeben zu sein, nämlich von Kindern und Enkeln, wird von den meisten von Ihnen als das genannt, was Sie erreichen wollen. Fangen Sie heute an, das, was Sie sich da ausmalen, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu machen, die wahr werden wird. Achtens, als Adam sein Leben außerhalb des Gartens von Eden begann, brachte er Opfer dar. Wir lesen dazu, und nach vielen Tagen erschien Adam ein Engel des Herrn und sprach, warum bringst du dem Herrn Opfer dar? Und Adam sprach zu ihm, ich weiß nicht, außer dass der Herr es mir geboten hat. Und dann sprach der Engel nämlich, dies ist ein Sinnbild für das Opfer des einzig Gezeugten des Vaters, der voller Gnade und Wahrheit ist. Darum sollst du alles, was du tust, im Namen des Sohnes tun, und du sollst umkehren und Gott im Namen des Sohnes anrufen, immerdar. Diese einfache Wahrheit des Himmels besagt, dass Sie, wenn Sie als Ehepaar eine Familie gründen, daran denken sollen, welche Beziehung zwischen Ihnen und dem himmlischen Vater besteht. Denken Sie daran, dass er Ihr Gott und Vater ist und dass Sie sein Sohn oder seine Tochter sind. Bringen Sie ihm Ihre Zeit und Ihre Talente als Opfer dar. Seien Sie treu in der Kirche, dienen Sie Ihren Mitmenschen. Trachten Sie danach, Rechtschaffenheit aufzurichten. Bringen Sie ihm als Dank für Ihre vielen Segnungen ein Zehntel Ihres Ertrags als Opfer dar, damit Sie durch Demut erkennen und würdigen können, dass Sie vom Vater im Himmel abhängig sind. Neuntens, diese einfache Wahrheit des Himmels hat damit zu tun, dass man die Segnung erkennt, die man für sein Opfer erhält. In den Heiligen Schriften steht, und an jenem Tag fiel der Heilige Geist auf Adam, der Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn, nämlich, ich bin der einzig Gezeugte des Vaters von Anfang an, fortan und für immer, auf das, da du gefallen bist, du wieder erlöst werden kannst, und auch die ganze Menschheit ja alle, die wollen. Und an jenem Tag pries Adam Gott und wurde erfüllt und fing an, in Bezug auf alle Familien der Erde zu prophezeien, nämlich: Gepriesen sei der Name Gottes, denn infolge meiner Übertretung sind meine Augen aufgetan, und in diesem Leben werde ich Freude haben und wiederum im Fleische werde ich Gott schauen. Und Eva, seine Frau, hörte das alles und war froh und sagte: Wenn wir nicht übertreten hätten, so hätten wir nie Nachkommen gehabt und hätten nie und gut und böse erkannt, auch nicht die Freude unserer Erlösung und das ewige Leben, das Gott allen gibt, die gehorsam sind. Und Adam und Eva priesen den Namen Gottes, und sie taten alles ihren Söhnen und ihren Töchtern kund. Sind Ihnen einige Segnungen aufgefallen, die Adam und Eva infolge ihres Opfers erhielten? Sie durften den Heiligen Geist bei sich haben, der Zeugnis vom Vater und vom Sohn gab und sie bei ihren Entscheidungen führte und leitete. Sie wurden mit dem Geist der Prophezeiung in Bezug auf ihre Familie gesegnet, damit sie bei ihren Entscheidungen bei der Erziehung ihrer Kinder geleitet würden. Die Augen wurden ihnen geöffnet, sodass sie sehen, zwischen Gut und Böse unterscheiden und rechte Entscheidungen für ihre Familie treffen konnten. Aus den Heiligen Schriften geht hervor, dass Adam und Eva sich über die Segnung, die ihrer Familie zuteil wurden, sehr freuten. Es wurde ihnen auch verheißen, dass ihren Söhnen und Töchtern, ihrer Nachkommenschaft, all diese Segnungen kundgetan werden würden. Glauben Sie, diese Verheißungen können auch für Sie gelten, wenn Sie bereit sind, die Pflichten einer Ehe und Familie auf sich zu nehmen? Ich bezeuge, dass dies so sein wird, und Sie können passend für Ihre Lebensumstände die gleichen Segnungen empfangen wie Adam und Eva für ihre Familie. Zehntens, die letzte einfache Wahrheit, über die ich heute Abend spreche, hat mit den Segnungen zu tun, die sich aus heiligen Verordnungen ergeben. In den Schlussversen des 5. Kapitels im Buch Mose lesen wir: Und so fing das Evangelium an, von Anbeginn gepredigt zu werden. Und es wurde von heiligen Engeln verkündet, die aus der Gegenwart Gottes ausgesandt wurden und von seiner eigenen Stimme und durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und so wurde Adam alles durch eine heilige Verordnung bestätigt und das Evangelium gepredigt und der Beschluss ausgesandt, dass in der Welt sein solle, bis an ihr Ende. Und so geschah es. Amen. Diese Schriftstelle, die ich als zehnte einfache Wahrheit des Himmels anführe, verheißt, dass Ihnen alles gehören wird, wenn Sie dem Muster folgen, über das wir sprechen. Das bedeutet natürlich, dass sämtliche Segnungen der wiederhergestellten Kirche Ihnen gehören werden. Besonders der Ausdruck »eine heilige Verordnung« weist auf den Tempel und die schönen Zeremonien und heiligen Handlungen hin, die dort vollzogen werden. Was für ein Segen ist es doch, dass Sie erwarten dürfen, sich an sämtlichen Segnungen des Evangeliums Jesu Christi erfreuen zu können, einschließlich allen Tempelsegnungen, wenn Sie willens sind, an den schönen und einfachen Wahrheiten des Himmels teilzuhaben, die ich heute Abend mit Ihnen besprochen habe. Zusammengefasst lauten diese 10 einfachen Wahrheiten des Himmels so. Erstens, Gott hat diese Erde erschaffen, damit wir darauf wohnen und sie nutzen. Zweitens, der Mensch soll nicht allein sein. Drittens, der Plan sieht vor, dass Mann und Frau als Ehemann und Ehefrau aneinander festhalten. Viertens, Entscheidungsfreiheit ist unerlässlich. Fünftens, wir leben alle Tage unseres Lebens davon, dass wir arbeiten. Sechstens, Mann und Frau sollen Kinder bekommen und eine Familie gründen. Siebtens, die Familie besteht fort, indem sie viele Generationen hervorbringt. Achtens, wir danken Gott, beten ihn an und bringen ihm unsere Opfer dar. Neuntens, aus diesen Opfern ergeben sich verheißene Segnungen. Und zehntens, die Fülle des Evangeliums, darunter auch sämtliche heilige Handlungen des Tempels, steht uns dann offen. Bitte weisen Sie diesen Rat nicht zurück. Versuchen Sie nicht, die Ehe hinauszuzögern, wenn Sie Gelegenheit haben zu heiraten. Suchen Sie nicht nach einem vollkommenen Partner. Im Allgemeinen gibt es keine Vollkommenheit. Denken Sie daran, Sie sind auch nicht vollkommen. Suchen Sie stattdessen nach einem Ehepartner, der sich mit Ihnen gemeinsam zur Vollkommenheit hinentwickeln wird. Warten Sie nicht damit, Kinder zu bekommen. Seien Sie bereit, Opfer zu bringen, Kinder großzuziehen, mit all den Herausforderungen, die das mit sich bringt, weil Sie wissen, dass das wunderbare Erinnerungen schafft, die Ihre Familie für künftige Jahre festigen und stark machen. Ich weiß, dass meine heutigen Worte an Sie von großer Tragweite sind. Manch einem mag das alles unerreichbar erscheinen. Aber bitte haben Sie Glauben und verbinden Sie diesen Glauben mit Werken. Der Herr kennt jeden einzelnen von Ihnen und Ihre individuellen Lebensumstände. Er wird Sie segnen, er wird Ihnen helfen, das zustande zu bringen, was richtig ist und was Sie sich in Rechtschaffenheit wünschen. Bitte haben Sie Glauben. Ich denke, viele von Ihnen sagen jetzt vielleicht, ich glaube alles, was Sie sagen, und möchte diese Muster in meinem Leben anwenden. Aber wie soll ich erkennen, ob ich richtige Entscheidungen treffe? Darauf möchte ich antworten. Sie werden es auf die gleiche Weise erkennen, wie die Führer der Kirche heutzutage Eingebungen empfangen, die viele wichtige Entscheidungen herbeiführen. Sie werden es durch den Geist erkennen. Sie haben ein Recht auf inneren Frieden und ein geistiges Zeugnis, das ihnen durch das, was sie spüren, bestätigt, was richtig ist. Sie werden erkennen, dass sie einander lieben und als Paar zueinander passen, so wie es im Buch Lehre und Bündnisse beschrieben wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Und dann wirst du wissen, oder infolgedessen wirst du alles wissen, was auch immer du von mir begehrst und was die Rechtschaffenheit betrifft, sofern du im Glauben an mich darauf vertraust, dass du empfangen wirst. Trachten Sie nicht nach mehr, beispielsweise der Stimme eines Erdbebens. Achten Sie vielmehr auf die sanfte, leise Stimme. Sie wird zu Ihnen sprechen und Sie werden das erkennen. Möge Gott Sie segnen, meine lieben jungen Mitglieder, Sie, die künftigen Väter, Mütter, Großväter, Großmütter und Führer der Kirche. Wir haben Sie lieb. Der Herr hat Sie lieb. Er möchte, dass Sie glücklich sind. Er möchte, dass Sie Freude haben. Er möchte, dass Sie dem ewigen Muster folgen, das er festgelegt hat. Ich bezeuge, dass die Muster dieser einfachen Wahrheiten des Himmels wahr sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Guide us, O, that great Jehovah God.
Lieber Vater im Himmel, welch ein wunderbarer Abend. Dein Wort ist klar, einfach und direkt. Danke für die Gelegenheit, dass wir heute Abend hier sein und deinen Willen erfahren konnten. Wir sind so dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus. Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, dein Wort zu hören durch unseren Erretter. Nun bitten wir dich, uns zu segnen, uns mit deiner Macht zu segnen und hilf uns, unser Licht leuchten zu lassen. Wir möchten deinen Willen tun und unser eigenes ewiges Potenzial nutzen, aber wir brauchen deine Hilfe, um in unserem täglichen Bemühen unser Ziel zu erreichen. Danke, Vater, für alles, was du für uns getan hast. Das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.